Ich freue mich auch immer wieder, dass ich bei euch sein darf. Ganz viele von euch kennen mich schon von Stöpsel her. Nach der letzten Predigt hat mir der Leo einen Videoausschnitt gebracht, wo wir da innen umbauen haben oder ganz neu war, nach irgendwie dieser Grösse. Von dem her kann ich von euch eh nicht verstecken. Ihr kennt mich schon genug gut. Oder viele von euch jedenfalls. Und ich freue mich einfach, ja, heute Morgen habe ich mir einfach gedacht, es ist so schön, dürfen zu euch zu kommen. Und auch euch etwas dürfen weiterzugeben. Und ja, es hat so ein paar Sachen, die mich bewegen. Wir sind eigentlich mitten in der Fastenzeit. Ich frage euch jetzt nicht, wer von euch fastet. Ich nicht. Aber oftmals ist es so, in der Fastenzeit schaut man auf die Leidenszeit von Jesus. Auf das, was er getan hat, den Weg, den er gegangen ist, bis er dann wirklich am Kreuz war, bis er dann auch verstanden ist, dort eigentlich das grösste Wunder vollbracht hat. Ich glaube, wir werden dann nie zu seiner vollendlichen Ausdehnung verstehen, was das bedeutet hat. Und es ist mir so ein Anliegen, ich will gleich so eine Begebenheit aus Jesus im Leben möchte ich heute Morgen ins Zentrum stellen. Ein Text, der so gut zeigt, Jesus als Mensch, Jesus als der, der mit Menschen unterwegs war, da auf dieser Welt war und gleichzeitig auch wie göttlich, wie wunderbar, wie Sohn Gottes, dass er war. Und zwar ist es aus dem Markus 9. Es ist die Verklärung, also wir haben hier drei Evangelien, aber ich lese es aus dem Markus 9. Genau, man kann es vielleicht einblenden, wenn die Präsentation funktioniert. Sonst müssen wir einfach ganz gut zuhören. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz alleine waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Da erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass du hier bist, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken war er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemanden mehr außer Jesus. Er alleine war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den 3 Jüngern ein, niemandem etwas zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Diese Bemerkung Jesu ließ sie nicht mehr los, und sie überlegten miteinander, was er wohl gemeint hatte, als er von der Auferstehung von den Toten sprach. Jesus nimmt da die engsten Jünger mit sich, und ich denke, er hat gewusst, auf was das zugeht, dass er einfach nur die engsten genommen hat und nicht jetzt mit den grossen Massen unterwegs war. Er nimmt sie auf den Berg, und dort heisst es, er wird verklärt, es wird etwas sichtbar, und zwar die Herrlichkeit Gottes. Er wird komplett weiss leuchtend, wie es sonst irgendwie absolut übernatürlich ist, wie man das irgendwie nicht gekannt hat, wie es niemand hätte können machen. Und das Leuchten, das Weisse ist so der Ausdruck von dieser Herrlichkeit, von dieser Reinheit Gottes, die eben in Jesus ist. Und es ist so, dass sie kommen so mit Jesus auf den Berg, mit dem normalen Mensch, mit dem, wo sie unterwegs sind, der, wo sie gelernt hat. Und es wird so sichtbar, dass da eben Gott mitten in ihm lebt, mitten an ihm am Werk ist. Er nicht einfach nur eben einfach irgendein schöner ethischer Lehrer oder irgendein normaler Rabbi war, wie sonst jemand, sondern dass da Gott mit seiner Herrlichkeit drin ist. Und dazu steht dann eben Mose und Elia, wieso die zwei, die da erscheinen. Der Mose ist eigentlich dort die Person, die das Gesetz bekommen hat. Das ist das, was im Alten Testament im Bund geschlossen worden ist, unter ihm auch mit dem Volk Israel. Es ist der Inbegriff eigentlich von dem, was, oder ein Bild dafür auch von dem, dass Jesus eben nicht am Gesetz vorbeischafft oder irgendwie das Gesetz irgendwie aushebelt oder irgendetwas, sondern im Zusammenhang mit dem Gesetz steht und gleichzeitig der Elia als ein riesen Prophet, stellvertretend für die Propheten, und die stehen da miteinander. So Jesus, der im Zusammenhang mit dem Gesetz steht, im Austausch mit dem Gesetz, kann man da sagen, im Austausch mit den Propheten und das eigentlich weiterführt und das sogar ganz viele von diesen Propheten dann auch erfüllt. Also so die Szenerie muss man sich vor Augen haben, wo die Jünger haben. Und ich möchte heute zwei Punkte aus dem herausnehmen. Und der erste Punkt ist, Jesus wird wunderbar gestärkt. Wenn ich den Text gelesen habe, ganz, ganz viel habe ich das Gefühl gehabt, ja, das muss ja so sein. Also, dass die Jünger verstehen, wer Jesus ist, hat Gott da mal müssen etwas ihnen zeigen, wo ihnen wie klar wird, ah, das ist der Sohn Gottes. Ah, ja, das, da haben sie etwas gecheckt, oder? Aber wenn man ganz lange nicht bewusst war, ist, was eigentlich, oder dass es um mehr geht, als nur um die Jünger. Sondern dass eigentlich Jesus als Person da direkt beteiligt ist und Jesus der ist, der gestärkt wird. Oder auch gestärkt wird. Wir lesen es im Lukas, ist es, glaube ich, ja. Im Lukas, andere Evangelium, wo es beschrieben wird, zum Teil ein bisschen mit anderen Worten. Finde ich sehr spannend, dass wir dort etwas mitbekommen von dem, was die miteinander geredet haben. Oder? Bis jetzt sehen wir eigentlich die Jünger und wir sehen die drei, die miteinander reden, so ein bisschen in der Distanz. Und im Lukas sehen wir, über was reden denn die dort? Und das heisst es, Lukas 9,31, 30 bis 31 ist glaube ich. Auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Also im Gespräch ist es um etwas gegangen. Das ist nicht einfach nur eine Szenerie für die Jünger, die irgendetwas sehen und können sagen, ah, ja gut, Herrlichkeit, ja, im Zusammenhang mit Propheten und Gesetzen und so weiter. Sondern im Gespräch ist es um etwas gegangen. Und zwar um das, wo soll passieren in Jerusalem. Und das, wo Jesus schon weiss, was wird kommen. Kurz vorher hat er es den Jüngern angekündigt. Und er hat gesagt, ich werde müssen leiden in Jerusalem, ich werde müssen sterben in Jerusalem. Und ganz interessant ist die Rolle von Petrus nämlich in dem hinein. Wenn man ein bisschen zurückschaut in dem Text, ist der Petrus der, wo zuerst gehen viele weg und so und Jesus sagt, ja, wenn du mich auflässt, wer bin ich denn und so weiter. Und der Petrus sagt, du bist der Messias. Er hat etwas bekommen und Jesus sagt, hey, das kannst du nicht selber gewusst haben, das muss dir offenbart worden sein vom Heiligen Geist. So der Moment, wo der Petrus da steht und Sicht hat und weiss, wow, ich weiss, wer vor mir steht, ich weiss, wer Jesus ist und das ausspricht. Und ich glaube noch 10 Vers nachher, ich glaube es sind 10 Vers, wenn ich es richtig im Kopf habe, kündigt Jesus sein Leiden an und sagt, hey, ich werde müssen leiden. Und der Petrus im Blick von, wow, ich weiss, wer da vor mir steht, das ist der Messias, sagt, auf keinen Fall, es darf nicht sein, dass du leidest, es darf nicht sein, dass du stirbst. Ich werde das zu verhindern wissen. Ein bisschen frei übersetzt. Und Jesus, der dann sehr harsch reagiert und sagt, geh hinter mich, Satan. Also da ist er, nachdem das Reich so voll Höchkeit, voll verstanden hat, wer Jesus ist, ihm etwas offenbart worden ist, so das absolute Tief für ihn, weil er einfach nicht versteht, dass der Weg, wo Jesus geht, gut ist und wichtig ist, dass er geht. Und es ist die Unterstützung, wo ich sage jetzt mal, Jesus als Person bräuchte auf den Weg, weil er hat keine Freude gehabt auf dem Weg. Er hat gesehen, dass der Weg kommt. Und wir lesen jetzt noch in Gethsemane, wo er sagt, hey, wenn möglich, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Aber dein Wille, Herr, soll geschehen, nicht meine. Also für Jesus war das ein Kampf gewesen, auch auf Jerusalem zu gehen und zu wissen, was dort auf ihn wartet. Und wo er es den Jüngern ankündigt, ist der Petrus, der sagt, auf keinen Fall, das darf nicht passieren und versucht ihn davon abzuhalten. Also die Unterstützung, die die Jünger für Jesus hätten sein können, ist nicht passiert. Und stattdessen haben wir hier in der Verklärung Elia und Mose, die kommen und mit Jesus zusammen über das reden, was kommt und sagt, dort wird sich der Auftrag von Jesus erfüllen. Es muss sein, es ist gut, dass Jesus diesen Weg geht, auch wenn es kein angenehmer Weg ist, auch wenn es ein extrem schwieriger Weg ist für Jesus. Also in dieser speziellen Gesellschaft wird nicht nur die Jünger gestärkt, es wird Jesus gestärkt für den Weg, wo er gehen muss. Er sieht, was auf ihn zukommt. und wird in dieser Gesellschaft, in dieser Verklärung, in dieser Herrlichkeit, in dieser Reinheit Gottes, wird er gestärkt. Und natürlich auch, und das ist dann das andere, die Jünger schon auch. Die Jünger sehen, wer Jesus ist, haben vor Augen, ah, das muss der Messias, die Herrlichkeit Gottes, die Reinheit Gottes, die da sichtbar wird. Und sieht eben im Zusammenhang mit Gesetz, sieht im Zusammenhang mit den Propheten. Und dann kommt noch die Wolke, wo der Schatten wirft. Und aus dieser Wolke raus kommt die Stimme Gottes direkt. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon mal erlebt haben. Ich nicht. Dass Gott so direkt in die Welt einritt und den Jünger sagt, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Wir haben es, glaube ich, noch ein zweites Mal oder bei der Taufe vorher von Jesus, wo es heisst, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und da ist es, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Direkt von Gott zumindest trainieren. Und wie reagieren die Jünger? Höchst verwirrt. Absolut verschreckt von dem, was da ist. Und ich weiss nicht, ob ihr so Leute kennt. Wenn ich verschreckt bin oder wenn ich irgendwie verwirrt bin, dann bin ich eher mal ruhig. Dann ziehe ich mich eher mal ein bisschen zurück. Dann denke ich, jetzt muss ich das mal durchdenken und irgendwie logisch erfassen, was jetzt da alles abgegangen ist. Das ist so meine Art und Weise, wie ich damit umgehe. Der Petrus ist ein bisschen ein anderer. Der ist erschrocken. Er ist nicht der Einzige, die anderen zwei auch. Von den anderen zwei heisst es auch, sie sind verschrocken. Er ist verwirrt, sie verstehen vieles nicht. Aber es ist der Petrus, der sagt, lass uns doch gerade Hütte bauen. Komm, wir halten das fest, was wir hier haben. Das ist wunderbar, das ist super. Wir haben den Elia da, wir haben den Mose da, wir haben dich da, wir haben die Herrlichkeit Gottes da. Wir halten es fest. Hütte müssen wir hin. Er ist ein anderer Typ. Er redet mal, wenn noch mal verunsichert ist oder Sachen nicht versteht. Und einfach aus der Hilflosigkeit aus. Das heisst, sie sind verschrocken, sie haben eigentlich gar nicht so genau gewusst, was da abgeht. Aber Hand aufs Herz, ich finde eigentlich, ich kenne die Situation. Du bist so in der Herrlichkeit Gottes, du bist vielleicht im Lobpreis hinein oder ich erlebe das viel, dann bin ich daheim auf dem Sofa, lese die Bibel, bete, höre vielleicht Lobpreismusik und merke auf einmal, Gottes Gegenwart ist da, der Heilige Geist ist da. Und das sind so schöne Momente, wenn er einfach da ist, mir vielleicht Sachen zeigt, vielleicht mir neu bewusst wird von seiner Liebe, von seiner Annahme, was das für mich bedeutet. Das ist so wunderschön, in der Gegenwart Gottes dann einfach zu sein. Und es sind so die Momente, wo ich sage, am liebsten soll jetzt jemand in meinem Leben auf Pause drücken und nie mehr play. Weil es ist einfach wunderschön. Ich will es festhalten. Ich möchte in dem bleiben. Aber ich glaube, es ist so die harte Realität, dass das Leben weitergeht. Es ist die harte Realität, dass bis jetzt jede solche Situation auch wieder vorbeigegangen ist. Und es dann auch Alltag gegeben hat und wieder Sachen, die ich vielleicht Gott wieder nicht verstanden habe. Ich glaube, es ist das Natürlichste und ich glaube, der grösste Wunsch, wenn wir wirklich in Gottes Gegenwart sind, zum sagen, komm, wir heben da fest. Da wollen wir da auf Erden. Aber man stellt sich vor, da wäre passiert, Jesus wäre nie auf Jerusalem gegangen. Jesus hätte wäre nie für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Jesus wäre nicht auferstanden. Und all das, was wir heute erleben, wir heute, wäre nicht möglich geworden. Und erst recht nicht in Ewigkeit. Dort wird es nämlich dann mal so sein. Das ist so der Reflex, die Ewigkeit jetzt schon zu haben. Oder komm, lass uns heute bauen. Komm, wir packen es jetzt und halten es fest. Wir wollen Gegenwart Gottes jetzt festhalten. Aber das ist das, was wir dürfen dann in Ewigkeit haben. In Ewigkeit bei ihm sein. Und es ist noch ein Weg gewesen, und es ist gut gewesen, dass der Moment auch wieder vorbeigegangen ist. Es ist gut gewesen, hat man nicht heute gebaut und sie haben gesagt, schön haben wir es auf dem Berg oben, sondern dass Jesus seinen Weg gegangen ist und es jetzt für alle möglich ist und in Ewigkeit wird möglich sein. Also Jesus leiden, Jesus sterben, Jesu Auferstehung hat noch müssen kommen und es ist gut gewesen, dass die gekommen ist. Ich finde es etwas Schönes zu wissen, nach der, wo Jesus dann kommt, wo Gott kommt und dort drinnen spricht, wer Jesus ist. Ich muss sich vorstellen, für die Jünger, die stehen da, die werden auch gestärkt. Jesus wird gestärkt für den Weg, den er sieht. Für die Jünger kommt ein Weg, den sie noch nicht sehen. Jesus hat es zwar angekündigt, aber verstanden haben sie noch nicht, was auf sie zukommt in Jerusalem. Was das bedeutet, wenn Jesus dem, wo sie nachfolgen, dort, wo sie sagen, wir haben alles zurückgelassen für ihn, vom Volk verraten wird, lieber ein Mörder freigelassen wird als Jesus. zuschauen, wie er geschändet wird, wie er auspeitscht wird, zuschauen, wie er stirbt. Die grobste Hilflosigkeit an Karfreitag, um das Gefühl zu haben, haben wir jetzt unser Leben auf die falsche Karte gesetzt? Ist jetzt alles vorbei? Und dann die unglaubliche Freude an Ostern. Nein, er ist auferstanden. Nein, er lebt. Und gleichzeitig zu merken, aber er geht in den Himmel und hat uns einen Auftrag gegeben, der uns überfordert. Und zu merken, er begab mich dorthin, er führt uns weiter. Also der Weg, den die Jünger hatten, war nicht ein einfacher. Und dort drin kommt die Stimme Gottes, die sagt, da ist mein geliebter Sohn. In allen Zweifeln, die werden kommen im Leiden von Jesus, in allen Zweifeln, die werden kommen an Karfreitag, wo sie sehen, er ist tot, er ist wahrhaftig tot, kommt das Wort von Gott rein und er ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollen ihr hören. Sie werden schon gestärkt und vorbereitet für das, was sie noch gar nicht wissen, was kommt. Ich finde da etwas mega Schönes. Manchmal sehen wir voraus und sehen die Sachen, die kommen und sagen, hey, die machen uns Angst. Dort dürfen wir merken, hey, Gott stärkt uns, durch den Weg zu gehen, den wir vielleicht vor Augen haben, den wir sehen. Und gleichzeitig hat er die Jünger gestärkt, die noch gar nicht gecheckt haben, um was das geht. Die höchst verwirrt waren, die verschrocken waren, die noch nicht verstanden haben, was da wirklich abgeht. Und es ist gut, dürfen wir uns immer wieder auf sein Wort verlassen, auf Gottes Wort verlassen, nicht auf das, was Ihren Petrus sagt, eben, einmal sagt er das, dann merkt er, hey, aber nein, das geht doch nicht auf, du darfst nicht leiden. So hin und her geworfen von diesen Emotionen. Und von dem, was er versteht. Und dort drin kommt Gottes Wort. Und wenn du manchmal verwirrt bist ab Gott, dann bist du in guter Gesellschaft. Die Jünger sind es gewesen und die Jünger sind sogar geblieben. Also sie sind sogar beim Ablaufen von dem Berg, sagt ihnen Jesus etwas und sie sind wieder dort und sind am Diskutieren und versuchen zu verstehen, was er dann da gesagt hat von der Auferstehung, von den Toten. Das ist für sie zu hoch gewesen in dem Moment. Wir können jetzt heute schon zurückschauen und sagen, ja, also, haben sie halt nicht besser gewusst oder so. Aber ich denke, es ist... Wir hätten vermutlich nicht anders gehandelt mit dem Wissensstand, mit dem, was sie bis jetzt erlebt hätten. Von dem her, ja. Also der erste Punkt, Jesus wird gestärkt, die Jünger werden gestärkt. Oder man könnte es auch so sagen, wir dürfen gestärkt werden von Jesus, indem dass er uns bewusst macht, wer er ist. Indem dass Gott drin spricht. Und zwar, ob du siehst, was auf dich zukommt und vielleicht dich herausfordert oder ob du es nicht siehst. Und der zweite Punkt von heute ist, es heisst dann dort so schön, sie sehen nur noch Jesus allein. Nach all dem, was jetzt war, das Wunderbare, das, was man festhalten will, die schönen Momente, die Momente in der Gegenwart Gottes, ist alles vorbei. Die Wolke kommt und redet und dann ist die Wolke wieder weg. Und der Elia ist weg und der Mose ist weg und da ist einfach nur noch Jesus. So wie er war, wo sie rauslaufen gekommen sind. Es ist genau das Gleiche. Jesus ist da, sie sind auf dem Berg. Sie sehen nur noch ihn allein. Und gleich hat sich etwas geändert. Zu wissen, wer Jesus ist, zu wissen, zu sehen, welche Herrlichkeit Gottes ihm ist, zu hören, wie Gott sich zu ihm stellt, dann braucht es nicht mehr das Rundum, es braucht nicht mehr das wunderschöne, ich sage jetzt mal emotional aufgeladene, es braucht nicht mehr die Herrlichkeit, die sichtbar ist, sondern sie wissen, hey, das ist Jesus. Und ich weiss, wer er ist. Und das hat sie zu tiefst prägt, das Erlebnis. Also Petrus, wir lesen, am Ende von seinem Leben schreibt er da drüber, über das Ereignis. Und das hat ihn prägt, bis er sein Lebensende, durch seinen ganzen Weg durch und in seinen ganzen Dienst durch, hat es ihn prägt. Wir lesen im 2. Petrus 1, 17 bis 19. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Die Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten. Denn sie ist wie eine Lampe, die in einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensternes Sterns ist in eurem Herzen hell werden lässt. Also er schaut zurück und sagt, hey, wir sind dabei gewesen, wir haben das erlebt, wir wissen, wer Jesus ist, an dem kann ich mich festheben. Und nicht nur das, wir haben Propheten, die ja darauf schauen, und das ist uns, das ist zuverlässig, an dem können wir festheben, und das ist uns wie eine Lampe in der Dunkelheit, das führt uns durch. Ein Petrus, der zu tiefst bewegt ist, auch wenn ich jetzt nur noch Jesus bei ihnen steht. Und sie mit ihm auch wieder dort runtergehen. Gestärkt worden durch das, dass sie wissen, wer Jesus ist. Gott hat es trainiert geredet. Wenn du Jesus kennst und weißt, wer er ist, dann brauchst du nicht noch viel mehr rundherum. Dann brauchst du nicht eine perfekte Atmosphäre. Du brauchst nicht das perfekte Gebäude. Du brauchst nicht die richtigen Freunde um dich herum, die dann helfen, dass du irgendwo kannst vorwärts kommen kannst. Du brauchst nicht einen perfekten Lobpreis mit qualitativ höchstem Niveau. Du brauchst nicht eine perfekte Predigt. Bin ich übrigens sehr dankbar. Wäre der Druck ein bisschen zu hoch für mich sonst. Sondern was du brauchst, ist Jesus. Und er wird dir das geben, was du wirklich brauchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er ist es, der dir in diesen Momenten jemanden an Zeiten schenken, die du brauchst. Wo Freundschaften dürfen entstehen, wo heben, wo man durch schwierige Zeiten durchgehen kann. Er ist es, der dich übernatürlich ansprechen und dich auf Sachen hinweisen. Du brauchst nichts anderes außer dich. Und deshalb ist es auch so gut, zu wissen, ja, ob jetzt heute Morgen, wie viele sind wir? 16? Oder ob 200 da sind? Kommt gar nicht so drauf an, weil wir wissen, Jesus ist da. Wir haben das, was wir brauchen. Ob sich im Lobpreis jemand verspielt oder nicht, kommt gar nicht so drauf an. Wir sind vor ihm. Ich habe es nicht gehört, ich habe es nur gesagt. Sie haben nur noch Jesus gesehen und das ist gut. Und das ist genug. Und das ist entspannt, unglaublich. Es ist egal, wo ich bin, ob ich alleine zu Hause auf dem Sofa hocke, ob ich am Sonntagmorgen da bin unter vielen Leuten oder wenig Leuten mit nur Rentner oder nur Jungen oder was auch immer. Kommt gar nicht drauf an, wir haben Jesus und das ist genug. Und ich finde da etwas Schönes. Und das ist das, was ich euch möchte ermutigen und euch heute mitgeben. Gott möchte uns stärken für den Weg, den wir sehen können. Wenn du früher schaust jetzt in diese Woche und sagst, was kommt auf, oder vielleicht nächsten Monat, was kommt auf mich zu? Dann hast du vielleicht Sachen, wo du sagst, hey, jetzt muss ich für bitte, jetzt muss ich beten für die Situation und Herr, bitte komm rein. Und dann dürfen wir auch bitten und sagen, Herr, in deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit, die brauchen wir. Und dort werden wir gestärkt werden für das, was kommt. Und wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das manchmal auch kennt, dann denkst du, ja, ich würde jetzt eigentlich Gott darum bitten, dass er mit mir ist und so weiter, aber ich sehe eigentlich gar kein Problem auf mich zukommen. Das, vielleicht schaue ich zu wenig weit voraus, oder ich weiß auch nicht, oder bin zu wenig kritisch. Ich glaube, dann ist es gut, wenn wir nicht ewig Probleme suchen und sagen, oh, wo könnte es noch ein Problem geben, dass ich dann beten kann? Die Jünger sind gestärkt worden für das, was sie nicht verstanden haben. Wo sie es nicht gesehen haben. Aber Gott hat sie vorbereitet für den Weg. Und der war nicht easy gewesen. Aber er hat sie vorbereitet und hat sie durchgeführt durch das durch. Und dann darf man einfach vor Gott kommen und sagen, Herr, wir danken dir. Danke, wissen wir, wer du bist. Bist du genug? Danke, bist du da. Danke für dein Eingreifen in der vergangenen Zeit. Ich lobe dich. Ich will einfach in deiner Gegenwart sein und verstehe, dort werde ich vorbereitet, dort werde ich gestärkt. Für das, wo noch kommt. Und er hat einen guten Weg mit uns, da bin ich sicher. Und der zweite Punkt, auch eben zu wissen, wenn er einfach da ist, heute Morgen, auch wenn uns eben, wenn es jetzt ein paar Mal gehört, das eine oder das andere vielleicht stört oder stresst oder was auch immer, wenn wir Jesus haben, haben wir genug. Ich möchte euch ermutigen, sagen, es geht nicht darum, wann muss ich meinen nächsten Schritt oder kann ich meinen nächsten Schritt mit Jesus tun. Ja, wenn ich dann vielleicht einen richtigen Job habe, wo mir genug Einkommen gibt, oder wenn ich die Ausbildung fertig habe, dann habe ich Zeit, um mit Jesus vorwärts zu gehen, mich tiefer in etwas einzuknündeln. Oder dann, wenn vielleicht Freundschaften da sind, wo man sagt, wenn ich eben 3 Leute an der Seite hätte, die eben auch mit mir würden, in die Richtung gehen mit Jesus, dann wäre es ringer. Ja, das wäre es. Aber es ist nicht das Entscheidende. Dann, wenn man die Männerquote da oben hätte, die Jugi, dann wäre es cooler, weil das ist eine bessere Ergänzung. Dann können wir besser miteinander vorwärts gehen, weißt du? Es kommt gar nicht auf das drauf an. Sondern wenn wir Jesus haben, haben wir genug. Und such nicht Ausreden. wieso das kannst vorwärts gehen, nicht kannst vorwärts gehen, sondern mach es einfach. Du kennst ihn, hast Jesus vor Augen. Wir haben Karfreitag Ostern, wo bald kommt, wo uns so bewusst macht, was er für uns gemacht hat und was uns freisetzt. Und wenn dann das, was du wirklich brauchst, ohne das, was du sonst nicht kannst sein, das wird er dir schenken, dass du vorwärts kommst. Und auf das darfst du vertrauen und dann sagen, dann das ganz voll Dankbarkeit annehmen und sagen, merci Vater, hast du mir das geschenkt. Er ist es, wo uns das gibt, was wir brauchen. Er ist es, wo letztendlich unser Retter ist. Der den Weg ebnet. Der uns begleitet, wenn wir im Dienst sind. Der uns begabt. Uns den Heiligen Geist schenkt, Begabungen schenkt, wenn wir sie brauchen. Und wir können sagen, Herr, wir sind offen. Wir wollen es empfangen. Ich möchte gerne dienen. Gib mir das, was ich wirklich brauche. und dann vorangehen. Und ich möchte einfach zum Abschluss möchte kurze Zeit haben, wo wir ruhig werden. Wir haben noch beten, dass wir das dürfen erleben heute Morgen. Dass wir Gott dürfen erleben. Vater, danke dir, dürfen wir uns ausrichten auf dich. Dürfen wir dich loben. Wir wollen immer wieder deine Herrlichkeit sehen. Deine Gegenwart erleben. Danke, dass du heute und heute mit uns deinen Weg gehst und uns auch darauf vorbereitest. Stärkt uns neu für die Sachen, die auf uns zukommen. Ob wir es gesehen oder nicht gesehen, Herr. Stärkt uns. Danke dir, dass du uns schenkst, was wir brauchen. Das, was wir wirklich brauchen, das kommt von dir. Und darauf dürfen wir uns auch verlassen. Wenn wir dich haben, haben wir genug. Dass das ist, was wir brauchen, wenn es Freundschaften sind, wenn es ein Job ist, wenn es vielleicht finanzielle Mittel sind, wenn es ein Moment von der Ruhe, wo die Emotionen dürfen oben runterfahren und wir einfach dürfen bei dir sein. Begabungen für irgendeinen Dienst, wo wir drinnen stehen, wo wir merken, wir wissen nicht, wie wir es machen sollen. Freiheit, vielleicht vor Ängsten, vor Abhängigkeiten oder vor Aggression oder was auch immer. Herr, du bist genug und wirst uns das schenken, was wir brauchen. Wir wollen einfach mit dir vorangehen. Mit dir haben wir alles, was wir brauchen, Vater. Vater, wir danken dir, bist du so ein grosser Gott. Bist du der Gott, der uns begegnet, der sich uns zuwendet. Bist du der Gott, der uns Sachen zeigt, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, dass es manchmal eine gewisse Zeit braucht. Wir wollen einfach dich erheben. Amen.